damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Jesus, das Licht. Jesus, der Sohn Gottes. Das Wort Gottes, die Tat Gottes. Ist es zu verstehen? Also ich meine, ist es überhaupt zu verstehen, was ich eben gelesen habe und viele von uns glauben? Ist es zu verstehen, dass ein Wort zu einer Tat, zu einer lebendigen Tat, zu einem Mensch wird? Dass ein Wort ein Skelett bekommt, mit Fleisch drumherum? Dass ein lebendiges Wesen wird, das auf dieser Erde gelebt hat? Hört sich irgendwie ein bisschen fantasymäßig an, finde ich. Ist es zu verstehen, dass der Gott der Ewigkeit, der Allmächtige, der schon von Anbeginn der Zeiten darüber hinaus existiert hat, mal eben für circa 30 Jahre Mensch wird, seine Herrlichkeit verlässt, seine Unbegrenztheit aufgibt, sich Haut überzieht und Nerven bekommt, die Schmerz empfinden, mit Händen und Füßen durch die Nägel geschlagen werden, mit einem Herz, das aufhören kann zu pochen? Ist das zu verstehen? Wer begreift dieses Wort? Wer begreift diese Tat? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir versuche, das bildlich vorzustellen, dann, also ich behaupte schon, ich habe eine recht lebhafte Fantasie, aber wenn ich mir versuche, es vorzustellen, wie ein Wort Mensch wird, schaltet es irgendwie plötzlich aus. Also ich kann mir vorstellen, irgendwie da spricht jemand ein Wort aus und dann irgendwo sehe ich dann aber schon wieder den Mensch oder das Baby oder noch kleiner oder ich will nicht zu arg ins Detail gehen, aber versucht euch mal das vorzustellen, ein Wort, ein Mensch. Was seht ihr dazwischen? Mal Hand hoch, wer da was dazwischen erkennt. Okay, dann bin ich immer froh, bin ich nicht alleine, ja, und meine Fantasie ist doch nicht so arm. Ich meine, im Ernst, ich meine, was ist denn da wirklich passiert? Gottes Wort wurde zu einer lebendigen Tat, es wurde zu einem Menschen. Ein Vorgang, den ich nicht durchdringen kann, der mir verborgen bleibt. Egal, wie lange ich darüber nachdenken mag, er bleibt mir ein Rätsel, ein Mysterium. Paulus nennt diesen Vorgang das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis der guten Nachricht. Und ich muss gestehen, dass ich dieses Geheimnis nur allzu schnell und allzu oft für selbstverständlich erkläre. Es ist doch das Normalste für mich auf der Welt. Klar, Jesus ist geboren. Gott kam auf die Erde, Weihnachten. Logisch, oder? Schon tausendmal gehört. Aber wann lasse ich es mal wieder zu, dass mir dieses ungreifbare, unfassbare Wunder wieder näher kommen darf? Wann lasse ich es mal wieder zu, dass ich vor diesem Geheimnis stehe und staune? Es betrachte und die Grenzen meines Verstandes darin auslote und erkenne, wie klein ich bin und wie begrenzt. Dann bleibe ich mal wieder davor stehen und wundere mich einfach nur. Und wann passiert es, dass mich plötzlich wieder ganz neue, unbändige Freude überfällt darüber, dass Gott es tatsächlich getan hat. Dass er Mensch wurde. Er verließ seine Herrlichkeit, er gab seine Macht auf. Er, Gott, der Gewaltige, dessen Atem Leben schafft. Er macht sich klein. Wurde Mensch. Ich stelle mir das für ihn irgendwie wie so eine Zwangsjacke vor. Er wurde Zimmermann, ritt auf einem Esel und grüne Rotze von römischen Soldaten ließ sein Gesicht runter. Und das hat Gott gemacht. Warum? Ich meine, warum eigentlich? Warum hat er das getan? Klar, weil er mich liebt. Ja? Wenn ich mir diese Frage stelle und diese Antwort in meinen Kopf kommt, erscheinen auch sofort diese T-Shirts, Jesus liebt dich. Und sofort wird es bei mir wieder banal und es wird zu einer Floskel. Vielleicht geht es euch auch nicht mehr so. Aber ich will es nicht. Nicht heute Abend. Heute Abend will ich es mir mal wieder sagen lassen, dass es keinen Gott außer Jesus gibt. Keine mir bekannte Religion auf dieser Erde, die mir sagt, die dir sagt, dass Gott dich liebt. Dass Jesus mich liebt. Ich zitiere Jesus aus Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. So liebe ich euch. So liebe ich euch auch wie mein Vater mich. Und mit welcher unbändigen Liebe wird Gott Vater wohl Gott Sohn lieben? Und diese Liebe findet ihren Ausdruck in einer Tat, in der Menschwerdung seines Sohnes. Und die Tat geht noch weiter. Der Sohn wird hingerichtet, stirbt qualvoll, steht nach 3 Tagen wieder auf zur Vergebung meiner Sünden. Das Wie ist und bleibt ein Geheimnis. Aber dass es passiert ist, ist kein Geheimnis. Dieses Wunder eignete sich real in der Geschichte. Und es eignet sich in mir und in dir. Das ist unglaublich. Und doch gehe ich damit manchmal so um, wie so was ganz Banales, wie wenn ich mir statt 2,5 Löffel Kaba-Pulver morgens in die Milchschütte mal 3 reinschütte. Das ist so banal, das erzähle ich keinem. Natürlich nicht. Und so mache ich es damit manchmal auch. Dabei ist es dieses Wunder etwas ganz anderes. Dieses Geheimnis ist weltumspannend, weltbewegend. Was mache ich damit? Wie klein mache ich es damit? Und ich behalte es so oft für mich, als ob es keine Bedeutung für andere hätte. Als ob es nur mich was anginge. Aber das ist es nicht. Das tut es nicht. Es ist das Außergewöhnlichste, das je auf dieser Welt vonstatten gegangen ist. Es ist das Wunder par excellence. Gottes Liebe findet darin ihren Ausdruck, in seinem Leben, durch seine Predigt und in seiner Tat im Kreuz. Er hat alles gegeben, sein Leben. Frage an uns alle, wie findet meine Liebe, die wir von Jesus erhalten und ihm entgegenbringen, ihren Ausdruck? Gottes Liebe findet ihren Ausdruck in der Tat und im Wort Jesu. Wie findet meine Liebe ihren Ausdruck? Ich weiß ganz genau, wie ich meiner Liebe zu meiner Verlobten Ausdruck verleihe. Da bin ich kreativ, ich fahre kilometerweit, nur um sie zu sehen. Und ihr genauso. Und wie findet sie Ausdruck Jesus gegenüber? Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und er sagt weiter, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz. Wir sind die Würze. Aber ich frage mich, ob ich auch wirklich salze oder ob ich nicht schon lange fad geworden bin. Und ob ich denn leuchte oder ob ich nicht mein Licht doch unter den Eimer gesetzt habe, unter dem es unbemerkt vor sich hin brennen kann. Manchmal träume ich davon, wie es wohl aussehen könnte in unseren Kirchen und in dieser Stadt und an den Orten, wo offensichtliche Not herrscht, wenn wir alle den Eimer über unserem Licht wegkicken würden und in dieser Dunkelheit scheinen würden. Wenn unsere Kollegen, Mitschüler, Kommilitonen unsere guten Werke sehen würden und dadurch dazu kämen, Gott zu preisen. Diese guten Werke, Licht sein, Salz sein, unsere Taten, die der Not dieser Stadt begegnen könnten, können Ausdruck unserer Liebe sein. Diese Taten wären eine Möglichkeit, unserer Liebe Ausdruck zu verleihen. Diese guten Werke hätten nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern wären nur Ausdruck unserer Liebe. In der Apostelgeschichte steht über die erste Gemeinde, und sie waren täglich einmütig beieinander, im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich frage mich, warum fand diese Gemeinde Wohlwollen beim ganzen Volk? Und warum bekommen die Leute eher einen dicken Hals, wenn ich denen sage, ich bin Christ? Wo ist der Unterschied? Liegt es an mir oder an denen? Vielleicht liegt es daran, dass die Leute hier Schiss haben, dass ich sie mit zu vielen Worten bekehren will. Weil sie die Kirche vielleicht nur als redende Kirche kennen, die nicht viel für sie tut. Und mich beschleicht die Ahnung, dass sie recht haben könnten. Anscheinend war es zur Zeit der ersten Gemeinde etwas anders. Die erste Gemeinde hat auch viel Blödsinn gebaut. Und trotzdem schien es anders zu sein. Gott fügte jeden Tag neue Menschen hinzu, obwohl sie Taten sprechen ließen oder vielleicht genau deshalb. Aber die Menschen haben auch gesehen, haben dort gespürt, was das Wort Gottes bedeutet. In ihrem Leben, in ihrem Alltag, in ihrem Umfeld. Und nicht nur im Tempel oder bei ihnen zu Hause, wenn sie das Brot brachen. Dort hätte es niemand anderes mitbekommen. Sie haben irgendwie erlebt, was es bedeutet, dass Jesus Mensch wurde. Was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ganz handfest. Sie konnten an den Taten der Christen um sie herum sehen, welche göttliche Liebe sie erfüllt und wie sie sie weitergeben. Diese Gemeinde damals scheint mir, hat geleuchtet und war würzig. Sie haben ihre Liebe anscheinend so ausgedrückt, dass die Menschen um sie herum, dass die Gesellschaft es wahrgenommen hat, als einen Ausdruck von Liebe. Und ich? Du? Meine Gemeinde? Deine Gemeinde? Ich glaube, wir leuchten. Und wir würzen auch. Wir haben Strahlkraft. Und ich meine zu beobachten, dass die Strahlkraft dort am größten ist, wo wir uneigennützig einer Not entgegengehen und sie lindern helfen. Zum Beispiel durch den Teens- oder Kids-Club auf dem Richtsberg. Oder zum Beispiel durch ehrenamtliche Workshops an der Schule, die Leute braucht, die sie Angebote für Schüler machen. Oder wo sich viele Einzelne in der Pflege oder Krankenbesuche oder so aufopfern. Wenn wir Liebe und Hoffnung dorthin bringen, wo sie verschollen war. Aber ich glaube auch, dass wir um sie viel mehr leuchten könnten. Dass der Christus-Treffer oder die Gemeinde, in der du bist, dass wir noch salziger sein könnten. Salz, mehr Salz in dieser Stadt. Und dass wir oft und schon lange an vielen Stellen unsere Verantwortung für diese Stadt und ihre Menschen nicht wahrgenommen haben. und dieses Geheimnis geheim gehalten haben, das Mysterium nicht weitererzählt haben, sondern es versickern haben lassen. Dass wir unserer Liebe keinen Ausdruck mehr gegeben haben, es sei denn hinter diesen Mauern. Suche der Stadt Bestes. Das ist ein Liebesdienst. Lass uns Zeichen der Hoffnung setzen, wo keine Hoffnung zu sehen ist. Lass uns nicht immer nur meckern und schimpfen, sondern die Leute, die unserer Meinung nach Fehler machen, sei es in der Politik, im Schulsystem, Lehrer, Ärzte, Gemeindeleiter oder wer auch immer, lass uns nicht meckern, sondern sie fragen, ob wir dienen, wie ihnen helfen können, damit es besser wird. Lass uns als Christen doch wieder relevant werden für unser Umfeld. Wir brauchen hierfür nur die Liebe Gottes in unserem Herzen. Und ein dienendes Herz. Ein demütiges Herz. Das nicht selber groß und wichtig werden braucht, weil es weiß, dass Gott uns erhöhen und groß machen wird. Lass uns die Liebe Gottes, die in uns ist, ausdrücken. Und sie anderen sichtbar und hörbar und fühlbar weitergeben durch Wort und Tat. Sie sind beide Zeichen der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Ich wünsche mir, dass wir Zeichengeber werden. Dass diese Stadt die Herrlichkeit Gottes gezeigt bekommt durch uns, die wir hier sitzen. Durch dich mit dem gestreiften Pulli. Durch dich mit dem roten Haarband. Mit der Mütze. Lass uns doch Zeichengeber werden, der Herrlichkeit Gottes. Lass uns uns wieder neu füllen von der Liebe Gottes und sie raustragen. Lass uns davon erzählen und sie tun. Denn das Geheimnis des Wortes Gottes, das Geheimnis der guten Nachricht, ist zu groß. Es ist zu bedeutend und zu wunderbar, als dass wir es für uns behalten dürften. Laut Bonhoeffer ereignet sich Christentum dort, wo es die Wirklichkeit verändert. Und ich ergänze, wo es die Wirklichkeit verändert in Richtung Herrlichkeit. Und wo hat Jesus die Herrlichkeit Gottes vor allem sichtbar gemacht? Bei den Armen, bei den Verachteten, bei den Kranken, bei den Prostituierten, bei den Betrügern. Einfach dort, wo Not war. Und dorthin gehören wir auch. Wenn du jetzt merkst, dass du vielleicht schon lange einen Eimer über deinem Licht hast oder fad geworden bist, nachdem die erste Liebe zu Jesus abgeklungen ist, wenn du merkst, du drehst dich zu viel um dich und hast gar keinen Blick mehr für die Not um dich herum, wenn du dich danach sehnst, deiner Liebe neu Ausdruck zu verleihen, in Wort und Tat, dann lade ich dich ein, mit mir gleich ein kurzes Gebet zu sprechen. Ich lade dich ein, wenn du willst, dich hinzuknien und einfach nach vorne zu beugen und auch Gott um Vergebung zu bitten, weil ich fad geworden bin, mein Licht verstecke, und vielleicht meine Liebe ein Stück verloschen ist und sich nicht mehr nach außen drängt. Wir wollen Gott gemeinsam bitten, das zu ändern und uns die Verantwortung für die Menschen und die Not dieser Stadt neues Herz zu legen. Keiner muss, jeder darf. Vater im Himmel, wir kommen vor dich mit der Bereitschaft, uns verändern zu lassen. Vergib mir, vergib uns, dass wir an vielen Stellen fad geworden sind und unser Licht, unsere Liebe zu dir verstecken und erkalten lassen. Vergib uns, dass wir uns oft nur über Not aufregen und sie nicht lindern helfen.
Hilf uns, sie wieder mit deinen Augen zu sehen. Jesus, wir bitten dich, erhelle Marburg mit deinem Licht und gebrauche uns dafür. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Nee. Ich habe mir noch ein paar einfache Gedanken darüber gemacht, wo oder wie man vielleicht Zeichen setzen könnte. Vielleicht sind die totaler Quatsch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, das müsst ihr entscheiden. Vielleicht habt ihr auch auf jeden Fall bessere Ideen, aber ich trage die einfach mal vor. Jeden Montag steht eine Gruppe Mädels vor dem Bahnhof, die haben ziemlich schwierige Biografien, betrinken sich da und haben, glaube ich, noch nie was von Jesus gehört. Jetzt geht jeden Montag jemand vom Street-Team dorthin und braucht noch Unterstützung. Richtung Werder haben wir eine große Rotlichtlandschaft. Die Frage ist, wer betet für die, die dort arbeiten, und wer begegnet ihnen? Für die Schüler, fragt einfach mal euren Direktor, welche Probleme, welche Nöte die Schule gerade hat. Und tragt die Probleme in euren Schülerbibelkreis oder in die Gemeinde, damit sie dafür beten können und vielleicht aktiv helfen können. Und wenn euer Hausmeister so ein richtiger mieser Hausmeister ist, ja, dann kauft ihm mal was Schönes, für den gibt's auch Hoffnung. Und wenn du Arzt bist, vielleicht kannst du mal deinen Hauskreis einfach mal mit in dein Krankenhaus nehmen und davor die Patienten fragen, ob sie mal Lust auf eine Runde Lobpreis haben im Gang. Wenn du Lehrer bist oder Lehrerin und wenn du ein paar problematische Schüler bei dir hast und dein Liebestank eigentlich schon ziemlich leer für dich ist, dann guck doch, ob nicht noch einer ein Lehrer Christ ist, triff dich mit dem in eine große Pause und bete für dich. Oder frag mal in der Gemeinde, ob es nicht jemanden gibt, der so offizieller Pate oder Mentor für diesen Schüler sein will. Ich fände es cool, wenn wir wieder anfangen würden, dafür zu träumen, wo wir reinsteigen können als Christen. Welche Lebensbereiche wir wieder für uns entdecken können. Wieder relevant werden mit unserem Glauben, mit dieser Liebe, die in uns ist. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir uns nach dem Sonntagsgottesdienst einfach die Bock haben, sich noch treffen und wir tauschen uns aus, hey, was für eine Not habe ich gerade vielleicht in der Firma? Oder welches Problem hat meine Firma? Oder mein Chef? Oder welche Probleme habe ich in der Zeitung gelesen? Oder auf der Straße wahrgenommen? Und dann erzähle ich das und dann gibt es vielleicht ein paar, die sagen, hey, ich hätte Bock, da zu helfen. Vielleicht können wir auch nicht helfen, ist auch möglich. Aber man kann auch was tun. Es darf da um Geld gehen, um Manpower, egal. Ihr habt bestimmt noch viel bessere Ideen und noch ein besseres Auge für so Situationen. Und ich wünsche mir, dass wir uns da anstecken lassen von Jesus. Die Not wieder zu sehen und kreativ reinzugehen. Kann sein, dass es Kraft kostet. Manchmal ist auch Geld, ganz bestimmt Zeit. Aber Liebe sucht immer eine Ausdrucksform. Und Gott findet die Mittel dazu. Denn ohne was Sichtbares, ohne Zeichen, ist die Liebe und mein Glaube zu einem liebenden Gott nicht glaubhaft, sondern bleibt leeres Gerede. Und deshalb zum Ende aus 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.